Willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast zur Energiewende. Ich bin Daniel und heute nehme ich euch mal mit auf eine Reise. Eine Reise, die in einem Ölkonzernlabor irgendwo in den USA beginnt, über die Universitäten in Oxford und Tokio führt und schließlich in jedem Smartphone, jedem Elektroauto und jedem Heimspeicher der Welt endet.
Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Aber bevor wir in die Vergangenheit reisen, lasst uns noch mal kurz innehalten und schauen, wo wir denn eigentlich heute bei den Lithium-Ionen-Batterien stehen. Denn die Dimension dessen, was da in den 1970er bis 1990er Jahren erfunden wurde, die ist schlichtweg atemberaubend. Weltweit werden heute jährlich rund 1,9 Terawattstunden an Lithium-Ionen-Zellen produziert. Der weltweite Markt für Lithium-Ionen-Batterien, der überschritt im Jahr 2025 die Marke von 150 Milliarden US-Dollar, ein Plus von über 20% gegenüber dem Vorjahr. Warum dieses explosive Wachstum? Naja, ganz ehrlich, da reichen eigentlich zwei Worte: Elektromobilität und Energiewende. Die Lithium-Ionen-Batterie, die ist heute das Herzstück der globalen Energietransformation. Ohne sie kein Elektroauto mit akzeptabler Reichweite, ohne sie kein wirtschaftlicher Heimspeicher für Photovoltaikanlagen, ohne sie auch keine stabilen Netze, die Schwankungen aus Wind- und Solarenergie ausgleichen können. Und dass sich die Lithium-Ionen-Technologie wirklich überall durchgesetzt hat, ja, das liegt auch ganz wesentlich an den purzelnden Preisen, über die wir ja auch immer regelmäßig in diesem Podcast berichten. Seit 2010, da sind die durchschnittlichen Batteriekosten um satte 90% gesunken. Dank Fortschritten in Chemie, aber eben auch der Fertigung. Ja, und dann ist da noch die Energiedichte, also die Frage, wie viel Energie pro Masse gespeichert werden kann. Beim E-Auto entscheidet das wissen die meisten Zuschauer hier in diesem Podcast, genau über die Reichweite. Als Sony 1991 die erste kommerzielle Lithium-Ionen-Batterie auf den Markt brachte, da lag die Energiedichte bei rund 80 Wattstunden pro Kilogramm. Zum Vergleich, ein Bleiakku, der schaffte gerade mal 30 Wattstunden pro Kilogramm. Die ersten Lithium-Ionen-Zellen waren also schon damals fast dreimal so energiedicht wie die Konkurrenz. Ja, und heute? Moderne Hochenergiezellen, wie sie in Elektroautos stecken, die erreichen Werte zwischen 250 und über 270 Wattstunden pro Kilogramm. Das ist eine Vervielfachung in einer einzigen Generation von Ingenieuren und Forschern. Ja, wenn man sich das mal überlegt, eigentlich unglaublich. Aber wie ist es denn dazu gekommen? Wie ist das passiert? Wer hat diese Technologie erfunden, die heute buchstäblich unsere Welt antreibt? Wir schreiben das Jahr 1973. Die Welt befindet sich in der ersten großen Ölkrise. Die OPEC, die drosselt die Fördermenge, die Benzinpreise explodieren, wir kennen das gerade. Und plötzlich fragt sich auch der mächtigste Ölkonzern der Welt, was kommt nach dem Öl? Exxon, ja genau, ihr habt jetzt gerade richtig gehört, dieses Exxon, das später die äußerst erfolgreiche Kampagne zur Leugnung des Klimawandels anführte, Exxon beschließt, in alternative Energietechnologien zu investieren. Und einer der Männer, die dabei im Rampenlicht stehen, ist ein junger britischer Chemiker namens M. Stanley Whittingham. Der arbeitet gerade an Supraleitern und interessiert sich nebenbei brennend für ein unscheinbares Element im Periodensystem, nämlich Lithium. Lithium ist das drittleichteste Element, es ist das leichteste Metall, das wir kennen, und es hat ein elektrochemisches Potenzial, das schlicht konkurrenzlos ist. Kein anderes bekanntes Element kann in einer Batterie eine so hohe Spannung bei so geringem Gewicht liefern. Für Whittingham ist das eine Art Eingebung. Wenn man eine Batterie bauen will, die wirklich leicht und gleichzeitig leistungsstark ist, muss Lithium der Schlüssel sein. Zwischen 1971 und 1976, da entwickelt Whittingham, finanziert von Exxon, eine Zelle, bei der die Kathode aus Titandisulfid besteht, einem Material, das Lithium-Ionen in seine Schichtstruktur aufnehmen und wieder abgeben kann. Das nennt man Interkalation. Das ist ein Konzept, das für die gesamte spätere Lithium-Ionen-Technologie fundamental werden sollte. Als Anode verwendet Whittingham metallisches Lithium damals. Das Ergebnis ist verblüffend. Die Zelle liefert eine Spannung von rund 2,4 Volt und eine Energiedichte, die damals alles Bekannte in den Schatten stellt. Whittingham hat das Prinzip bewiesen, eine wiederaufladbare Batterie mit Lithium als dem eigentlichen Energieträger funktioniert. Allerdings hat das Konzept ein gravierendes Problem. Metallisches Lithium, haben wir auch schon häufig im Podcast besprochen, das ist hochreaktiv. Und an der Anode, da bilden sich beim Laden und Entladen winzige Lithiumdendriten, also nadelartige Kristalle, die dann durch den Separator wachsen und einen Kurzschluss provozieren können. Die Folge ist, dass die Zellen überhitzen und Feuer fangen. Und beim Whittingham Lab, da soll die örtliche Feuerwehr für die regelmäßigen Löscheinsätze schon eine Art Pauschale in Rechnung gestellt haben. Das ist aber vielleicht auch nur so eine Legende. Als die Sicherheitsprobleme dann nicht in den Griff zu bekommen waren, da verliert Exxon langsam das Interesse an dieser Batteriezelle und das Projekt wird eingestellt. Der erste Akt der Lithium-Ionen-Geschichte endet also damit mit einem Rückschlag. Aber die wichtigste Erkenntnis, die bleibt, nämlich das Prinzip funktioniert.
Jetzt kommt Werbung.
Daniel und ich stellen in diesem Podcast regelmäßig fest, dass es da draußen immer noch eine ganze Menge Menschen gibt, die das Potenzial komplett unterschätzen, wie man seine elektrischen Verbraucher zu Hause, also zum Beispiel die Wärmepumpe und den Heimspeicher, noch viel besser miteinander verknüpfen könnte, um am Ende eine ganze Menge Stromkosten zu sparen. Ja, und genau das hat auch die Firma Ökofen erkannt. Bisher eher bekannt für Heizungen, da haben sich die Österreicher jetzt eine richtig innovative Lösung für eine smarte, vernetzte Regelung von heimischen Hauptenergieverbrauchern überlegt. Ökofen nennt seinen Batteriespeicher wärmeintelligent. Ja, und genau das ist er nämlich. Die Greenbox, die verknüpft alles miteinander. Deine PV-Anlage, die Wallbox, das E-Auto, die Wärmepumpe und den Akku. Immer mit dem Ziel der maximalen Eigenstromnutzung, um hohe externe Stromkosten zu vermeiden. Ja, und natürlich gepaart mit einer möglichst profitablen, netzdienlichen Einspeisung. Und was die Greenbox mit seinem Energiemanagement vor allem löst, das ist die intelligente Speicherung und PV-Überschussmanagement einerseits und andererseits eben der günstige Zukauf von Strom zum genau richtigen Zeitpunkt mit dynamischen Tarifen. Wenn die Greenbox zum Beispiel anhand von Wetterdaten und Sonnenstand bereits am Vormittag einen hohen Ertrag an Solarstrom prognostiziert, dann wird das Laden der Batterie zunächst verzögert und stattdessen zum Beispiel der elektrische Heizstab aktiviert. So bleibt die Wärmepumpe ausgeschaltet und der Batteriespeicher ist bei Sonnenuntergang trotzdem vollständig geladen. Liebes Publikum, ihr seht, diese Greenbox von Ökofen, die sorgt perfekt kombiniert mit einer Wärmepumpe für maximale Unabhängigkeit und günstigste Energiebetriebskosten. Und vielleicht das Beste, sie ist jederzeit in schon bestehende PV-Anlagen integrierbar und funktioniert mit einer echt tollen, benutzerfreundlichen App. Also optimier auch du da draußen dein Energiemanagement mit der Greenbox von Ökofen. Egal, ob du einen Elektrofachbetrieb hast oder ob du dich als Endkunde für die Greenbox interessierst, klick gerne mal auf den Link unter dem Podcast. Lieferbar ist die Greenbox tatsächlich ab sofort in ganz Deutschland und Österreich.
So, jetzt springen wir mal ins Jahr 1980. Der Schauplatz, der wechselt von amerikanischen Öllabors an die ehrwürdige Oxford-Universität in England. Und auf die Bühne, da tritt ein Mann, der die Wissenschaft mit einem ungewöhnlichen Ansatz bereichert. Der amerikanisch-britische Physiker und Ingenieur John B. Goodenough. Goodenough ist ein außergewöhnlicher Mensch. Er beginnt sein Physikstudium erst mit 24 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Er promoviert mit 29 und er macht einige seiner wichtigsten Entdeckungen erst, als manche andere Wissenschaftler längst in Ruhestand sind. Als er 1980 in Oxford arbeitet, da ist er bereits 58 Jahre alt. Goodenough kennt Whittinghams Arbeit und er ist überzeugt, dass das Kathodenmaterial der Schlüssel zu besseren und sicheren Batterien ist. Whittinghams Titandisulfid liefert rund 2,4 Volt und er hält das für optimierbar. Goodenough sucht nach Metalloxiden, nicht nach Metallsulfiden. Seine Überlegung ist, dass Oxide mit einem höheren elektrochemischen Potenzial mehr Spannung liefern können. Und er wird fündig. 1980 veröffentlicht sein Team die Entdeckung, dass Lithium-Kobaltoxid eine hervorragende Kathode für wiederaufladbare Batterien ist. Das Ergebnis ist sensationell. Mit Lithium-Kobaltoxid lassen sich Zellspannung von rund 4 Volt erreichen, fast das Doppelte von Whittinghams Design. 1981 wird die Entdeckung dann patentiert durch das britische Atomic Energy Research Establishment. Und Goodenough selbst, der verzichtet auf Lizenzgebühren. Ihm geht es offensichtlich ums Prinzip, nicht um das Geld. Und so passiert etwas Tragisches. Das Patent liegt erstmal ungenutzt in der Schublade. Die britische Industrie erkennt den Wert dieser Entdeckung erstmal nicht. Aber dann, wie manchmal in der Wissenschaft, spielt der Zufall eine entscheidende Rolle. Wir befinden uns jetzt im Dezember 1982. Akira Yoshino, Chemiker beim japanischen Unternehmen Asahi Kasei, steckt mitten in einem Forschungsprojekt zu leitfähigen Polymeren. Er experimentiert gerade mit einem Anodenmaterial für Batterien. Und sein Büro wird für die jährliche Generalreinigung vorbereitet. Yoshino räumt ein bisschen auf und dabei nimmt er offensichtlich eine ausländische Forschungsarbeit zur Hand, die er schon vor Monaten bestellt hatte, aber eben nie gelesen hatte. Er blättert da so ein bisschen durch das Papier und hält plötzlich inne. Da steht es nämlich, Lithium-Kobaltoxid als starke Kathode für wiederaufladbare Batterien. Das einzige Problem, schreibt Goodenough in der Forschungsarbeit, es gibt noch keine passende negative Elektrode dazu. Und genau diese negative Elektrode hat Yoshino. Er kombiniert Goodenoughs Kathode mit seiner Polyacetylen-Anode und tatsächlich, die Kombination funktioniert. Sie ist stabiler als alle anderen Zellkonzepte jener Zeit, die häufig gefährlich leicht entflammbar waren. Der Zufallsfund bringt hier also zwei voneinander unabhängige Forschungslinien zusammen und legt damit den Grundstein für die moderne Lithium-Ionen-Batterie. Aber Yoshino ist noch nicht fertig. Polyacetylen hat seine Tücken. Es ist nicht optimal stabil und die langfristige Leistungsfähigkeit, die lässt auch zu wünschen übrig. Also sucht er weiter. 1985, da macht er den entscheidenden Schritt. Er ersetzt das Polyacetylen durch kohlenstoffhaltiges Material, das Lithium-Ionen sicher in seine Struktur einlagern kann, ohne dass metallisches Lithium im Spiel ist. Und damit umgeht er das zentrale Sicherheitsproblem, an dem Whittingham damals gescheitert war. Ja, die Eleganz von Yoshinos Konzept, die liegt im sogenannten Schaukelstuhlprinzip. Beim Laden, da wandern Lithium-Ionen von der Kathode durch ein Elektrolyt zur Kohlenstoffanode. Beim Entladen wandern sie wieder zurück. Die Ionen, die schaukeln wie auf einem Schaukelstuhl zwischen den Elektronen hin und her. 1983, da fertigt Yoshino seinen ersten Prototyp. Und 85, da reicht Asahi Kasei das japanische Patent dann ein. Das Unternehmen, das beginnt mit der Lizenzierung der Technologie an andere Batteriehersteller und an die Elektronikindustrie. Aber eine Erfindung allein, die verändert die Welt noch nicht. Sie braucht jemanden, der sie dann auch auf den Markt bringt und bewirbt. Und hier kommt ein Ingenieur ins Spiel, über den die wenigsten je etwas gehört haben. Isao Kuribayashi von Asahi Kasei. Er ist überzeugt, dass Yoshinos Batterie das Potenzial hat, die Elektronikindustrie zu revolutionieren. Aber die Kommerzialisierung, die stockt. Also handelt er auf eigene Initiative ohne formelle Genehmigung. Er lässt von einem amerikanischen Unternehmen funktionierende Prototypen zusammenbauen und präsentiert einen davon persönlich bei Sony. Sony erkennt sofort, das ist die Batterie, auf die wir gewartet haben. Der Elektronikkonzern sucht seit Jahren nach einem leichten, wiederaufladbaren Energiespeicher für seine tragbaren Videokameras. Sony überarbeitet das Design nochmal und tauscht die Anode gegen Graphit aus, ein Material, das noch besser als Anodenmaterial geeignet ist und eine höhere Zyklenfestigkeit bietet. Dann beginnen die Ingenieure mit der Skalierung für die Massenproduktion. Und 1991 ist es soweit, Sony bringt die erste kommerzielle Lithium-Ionen-Batterie auf den Markt, eingebaut in eine Videokamera. Ja, und der Markt, der reagiert damals sofort. Konkurrenten wie Panasonic oder Sanyo, die beginnen ebenfalls mit der Produktion Und in den frühen 1990er Jahren, da übernehmen Hersteller wie Dell die neue Technologie dann auch für ihre Laptops. John B. Goodenough, der kommt jetzt wieder ins Spiel, der entdeckt dann zusammen mit seinem Team an der mittlerweile Universität Texas in Austin in den Jahren 1996, 97 noch Lithium-Eisenphosphat, kurz LFP, als Kathodenmaterial, das wir ja heute ja alle von den Elektroautos kennen und der steilen Karriere, die es in den Antriebsbatterien chinesischer Hersteller hingelegt hat. 2019 kommt die verdiente Anerkennung. Das Nobelkomitee in Stockholm verleiht den Chemie-Nobelpreis an M. Stanley Whittingham, John B. Goodenough und Akiro Yoshino. Wenn wir jetzt heute auf diese Geschichte zurückblicken, dann ist sie vor allem eins aus meiner Sicht, ein Lehrstück über Geduld und internationale Zusammenarbeit. Kein Einzelner hätte das alleine geschafft. Die Lithium-Ionen-Batterie, die ist das Ergebnis einer globalen, jahrzehntelangen kollektiven Anstrengung. So, das war's für heute bei Geladen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert doch den Kanal, hinterlasst uns gerne einen Like und schreibt uns auch gerne einen Kommentar. Bis zum nächsten Sonntag. Macht's gut. Ciao. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und noch mehr freuen würden Patrick und ich uns darüber, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Da gibt es meist so eine 5-Sterne-Funktion. Das ist für uns immer ganz toll, wenn wir so wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Wenn nicht schon passiert, dann abonniert doch gerne den Geladen-Podcast und empfehlt uns auch gerne weiter. Bedanken wollen wir uns bei all unseren Gesprächsgästen, speziell unseren Partnerinstituten und natürlich allen, die hinter den Kulissen sonst noch so mitwirken.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.